Jesus, wir sind Bittende, weil wir wissen, wir haben nichts selber in der Hand. Unser eigenes Leben nicht. Wir haben weder Gelingen noch Durchkommen ohne dich. Jesus, wir sind Bittende. Diese Welt braucht dich. In ihren Wehen des Schlimmen. Jesus, wir sind Bittende vor dir, dass der Wille deines Vaters geschieht, den du durchsetzen willst und kannst. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus, wir sind Lobende. Wir beten dich an über diesem Sonntag. Schon vom Äußeren her, deine Treue, die sich zeigt an Sonne und Blühen und Wachsen. Wir loben dich, dass du das tun willst auch in unserem Leben. Wir kommen zu dir und bitten dich, begegne uns jetzt. Du bist unser Herr, du bist unser Heiland. Du bist unser Erlöser. Von dir wollen wir nehmen. Amen. Ein Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 14, ab Vers 22, nach der Speisung der 5000. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Brüder und Schwestern, harte Männer im Schreck. Harte, die waren das ja gewohnt, der See war ihnen bekannt, aber jetzt überfiel sie der Schreck. Ich kann mich gut dort hineinversetzen. Ich habe das selber einmal als junger Kerl erlebt, als ich in Israel war, für einige Zeit in einem Kibbutz in der Nähe vom See Genezareth und einem Nachmittag herrliches Wetter. Wir schwammen hinaus auf den See und innerhalb von 10 Minuten hat sich das verändert. Und es kam dieser Fallwind von den Golanhöhen herunter und hat den See aufgepeitscht. Ich hatte wirklich Mühe und Not, wieder ans Ufer zu kommen. Harte Männer im Schreck. Aber da hinein, in den Schrecken, in die Not, in das Entsetzen, da hinein kommt Jesus. Das ist das Evangelium. Mitten in allen Stürmen, mitten in aller Not, ja hinein in alle Not. Jesus zieht sich nicht zurück, da ist er da, da kommt er. Drei kurze Überschriften. Erstens, wie Jesus kommt. Zweitens, wenn Jesus will. Und drittens, weil Jesus rettet. Wie Jesus kommt. Was die Jünger erleben, ist allzu oft die Wirklichkeit. Mitten im Gewohnten, mitten in dem, wo ich denke, das kenne ich, das habe ich alles schon einmal erlebt, das habe ich unter den Füßen, mitten im Gewohnten die bedrohlichen Wellen, die unser Leben durcheinander schütteln, zum Ersaufen bringen. Ich habe es nicht mehr im Griff. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die viele Menschen lange verdrängen. Wir sind ständig bedroht. Von vielerlei Gefahren, von vielerlei Wellen, von vielerlei Stürmen. Wir sind ständig bedroht. Seine Familie, letzten Sonntagmorgen saßen sie noch im Gottesdienst, haben der Predigt zugehört, wir haben einander verabschiedet, nachmittags um 14 Uhr, jemand lädt sie ein zum Kaffee, sie fahren los und in einer völlig harmlosen Kreuzung kommt ein Autofahrer ohne zu bremsen und rammt sie. Ein Unfall mit Toten und schwer Verletzten. Wir sind ständig bedroht. Sie waren überhaupt nicht schuldig. Sie hätten Vorfahrt gehabt. Mitten im Gewohnten. Und dann geht er zum Arzt und sagt, ich muss mich mal wieder durchchecken lassen. Ich fühle mich aber ganz fit. Und dann plötzlich die Diagnose Krebs. Wir haben es nicht in der Hand. Wir haben es nicht in der Hand. Da freue ich mich an solch einem Tag und sehe die Sonne und schaue den Wolken zu und ohne dass ich angeben kann, warum, verdüstert sich mein Gemüt. Und es wird dunkel um mich herum. Ich kann gar nichts machen dagegen. Ich hab's nicht in der Hand. So ist das bei uns Menschen. Und diese Geschichte, die Jünger kamen in Not auf dem See, die Steine und meine Geschichte, allzu oft, immer wieder. Bedroht mitten in unserer Wirklichkeit. Da hilft es auch nicht, wenn man sagt, ja, Krankheiten so, es gibt ja Versicherungen. Das ist eigentlich ein Betrug, es gibt keine Versicherung. Es gibt keine Versicherung. Dass wir da ganz nüchtern sind. Was nützt mir die beste Unfallversicherung? Das Auto lässt sich leicht ersetzen, aber ein Leben, das gekennzeichnet ist durch Schweres über Jahre hinaus, wer kann das versichern? Doch mitten in das hinein, und jetzt gehen wir gleich zum Kern, mitten in das hinein, Jesus kommt. Das ist die Erfahrung, die wir als Christen immer und immer wieder mutmachend erleben, auch und gerade in den Nöten, in den Wellen, in den schweren Strecken. Jesus kommt. Wie hat sein David ausgedrückt? Und weil du mich führst immer auf Höhenwege, fürchte ich kein Unglück, nein, und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, und jetzt denn, du bist bei mir. Jesus kommt, er ist dabei, ist die Mitte des Evangeliums, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, sich vom Herzen losriss, zu uns sandte. Jesus verdrückt sich nicht, wenn es schwierig wird. Unser Bischof Singh hat mir einmal erzählt, eine seiner großen Enttäuschungen, er war mit einer Gruppe Evangelisten unterwegs. Sie kamen in ein Dorf im Dschungel, dort im Sieler, wo sie noch nie gewesen sind. Und plötzlich, während der Predigt, kam eine Gruppe Terroristen. Die haben es auf den Sieg abgesehen gehabt und hat gesagt, ich hab's erlebt, Jesus in Gethsemane, meine Evangelisten, die waren auf einmal spurlos verschwunden. Er stand allein. Jesus verdrückt sich nicht, er ist da. Es gilt sogar, gerade in diesen Situationen, in den Wellen, in den Stürmen, in dem Erschrecken unseres Lebens, ist er uns am nächsten. Da erfahren wir seine Gegenwart, seine Hilfe, seinen Trost, sein Weiterführen in ganz besonderer Weise. Notzeiten sind Wachstumszeiten. Notzeiten sind Glaubenszeiten. Jesus kommt. Es steht hier ganz deutlich, er kommt auf dem Wasser. Die Jünger drohen im Wasser zu versinken. Jesus kommt auf dem Wasser. Ein ganz deutlicher Erweis seiner göttlichen Macht. Es ist nicht genug, wenn man sagt, Jesus ist gekommen in diese Welt und er leidet jetzt mit uns. Was hilft uns im Tiefsten ein Mitleiden? Das kann schon ein Stück Hilfe sein, wenn ich am Bett eines Schwerkranken sitze und mir das die Tränen in die Augen treibt, wenn ich mit ihm nur noch schweigen kann und seine Hand halten, das tröstet ihn ein Stück weit. Aber was hilft's im Tiefsten? Mit Mitleid ist uns nicht geholfen. Obwohl das schon gewaltig ist. Jesus, der allmächtige Herr, er hat Mitleid mit uns. Er sagt nicht, so habt ihr's euch selber eingebrockt. Jetzt löffelt's auch aus. Ihr seid doch selber schuld. Er hätte tausend und einen Grund, immer wieder das zu sagen. Dass er mitleidet, ist schon unwahrscheinlich viel. Aber er steht ein ganzes Stück drüber. Jesus kommt in die Situation, aber er wird nicht mit hineingerissen. Er kommt auf dem Wasser. Ein Zeichen, das Zeichen seiner Vollmacht. Wie heißt es in diesem Lied? Aber der Herr ist immer noch größer als man denken kann. Das zeigt sich hier. Es geht weit über das Mitleiden hinaus. So heißt es im Hebräerbrief. Er hat gelernt, mit uns Mitleiden zu haben. Aber das ist nicht das, was Gott im Tiefsten will. Er will mitten in unseren Situationen im Mitleiden retten, eingreifen. Dass wir das immer wissen von Jesus. Jesus steht immer drüber. Er steht immer drüber, nicht als der Unbeteiligte, der sich das anschaut, aber Jesus ist immer noch größer. Er steht auch in den schwersten Situationen immer noch drüber. Als die Jünger ihn sahen und sie sehen, das wird besonders betont, auf dem See gehen, da erfasst sie ein riesiger Schreck. Sie rechnen eigentlich nicht mit Jesus. Sie rechnen nicht damit, dass ihr Herr drüber steht. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn Jesus da geschwommen kommen wäre. Stellt euch mal vor, Jesus hätte sich in die Fluten gestürzt und wäre da hergekrault. Da hätten die Jünger nicht geschrien vor Schreck. Da hätten sie gedacht, oh, jetzt kommt Jesus, vielleicht kann der etwas tun. Nein, das, was Sie da gesehen haben, Mensch, der steht drüber. Der kommt zu uns, aber er lässt sich und wird nicht hineingerissen. Da zeigt sich seine Kraft und Allmacht. Sie können nichts anderes denken. Es ist ein Gespenst, es ist ein Geist. Und sie schrien vor Furcht. Solche Geister. Viele Menschen suchen in ihren schweren Situationen hier Zuflucht. Da werden die Sterne befragt, da werden bestimmte Armbänder getragen, wird in jeder Kästzeitung heute angeboten, Magnetarmband, und das lenkt irgendwelche bösen Kräfte ab. Da wird ein Stein plötzlich zu einem Talisman. Da geht man bis hinein in okkulte Praktiken. Nein, es ist kein Geist. Es ist nicht etwas Undefinierbares, sondern Jesus steht hier da. Er kommt so, dass seine Kraft deutlich wird. Dass seine Kraft deutlich wird. Und hört zu, er tut jetzt gar kein Wunder zunächst, sondern er kommt mit dem angstnehmenden Wort. Mit dem kommt er. Das tut er in dieser Situation. Die Wellen haben nicht aufgehört. Erst ganz am Schluss heißt es, sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Vorher war die Situation genauso bedrohlich. Aber das Erste, das Wichtigste, das Entscheidende, das Bleibende, was Jesus in unserem Leben tut und wie er kommt in seinem Wort. Sogleich redete Jesus mit ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn man das vom Hebräischen her, und Jesus hat ja Hebräisch, Aramäisch gesprochen, ganz wörtlich übersetzt steht hier, schaut auf, Jahwe ist da, flieht nicht mehr. Ich bin's, im Deutschen ist noch ein bisschen erhalten, als Mose fragt, wer bist du? Was soll ich Israel sagen? Ich bin der ich bin. Genauso sagt Jesus hier. Schaut auf, Jahwe ist da, flieht nicht mehr. Das ist sein Wort. Fürchtet euch nicht. Ganz wörtlich im Hebräischen. Haken schlagen wie ein Hase. Abhauen, alle Winkelzüge versuchen, um sich aus der Situation zu befreien. Nein, flieht nicht mehr. Jetzt steht der Allmächtige da, der Helfer, der Herr Himmels und der Erde in der Person seines Jesus. Das löst die Angst zunächst. Das löst die Angst. Ich denke, dass wir uns das immer wieder auch persönlich sagen, das Wichtigste, wie Gott uns begegnet, er begegnet uns in seinem Wort. Und das ist die Bibel. Da redet er uns an. Und da ist man in großer Bedrängnis. Und dann spricht plötzlich in der Tageslese ein Wort zu mir. Und dieser ganze Knoten, der in mir sitzt, der mir das Atmen schwer macht, der löst sich. Die Situation ist noch nicht verändert. Die Schwierigkeiten, die Auseinandersetzungen, die Bedrohlichkeit ist immer noch da, aber ich kann wieder atmen. Ich bekomme einen Blick. Ich weiß doch, ich stehe in meines Herrn Hand. So wie es diese Frau bezeugt hat, ich muss gerade noch mal das Beispiel nehmen, die Diagnose schwerer Krebs, das hat sie eingeschnürt. Sie konnte kein Auge mehr zutun. Da stand wie eine Zentnerlast, lag das auf ihr. Und dann ist sie diesen Weg gegangen und plötzlich hat sie Jakobus 5, man muss fast sagen, angesprungen. Ist jemand krank? Was soll der jetzt tun? Dass er kommt und über sich beten lässt. Und sie hat es ganz kindlich machen lassen und hat drum gebeten und hat bezeugt nachher, ich kann wieder atmen. Ich kann wieder atmen, die Diagnose war immer noch da. Ich bin jetzt getrost im Innersten und kann jetzt sagen, Herr Jesus, du bist dabei und du hast da kein Versehen in meinem Leben zugelassen und jetzt gehst du mit. Und so ging sie auch ins Krankenhaus und so hat sie der Herr durchgeführt. Die Kraft des Wortes Gottes. Die Kraft des Wortes Gottes, die uns herausreißt aus unseren Ängsten. Das Eigentliche, was uns Menschen kaputt macht, sind diese vielfältigen Ängste. Jesus ist der Angstlöser. Ich sage es noch einmal so zugespitzt. Wir Christen haben nicht die Zusage, dass alle unsere schwierigen Situationen im Nu gelöst werden. Aber wir haben die Zusage, dass wir frei atmen können, dass uns Ängste nicht überwältigen können. In der Welt habt ihr Angst, aber genau das Gleiche. Schaut auf mich, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, ich gehe mit. So kommt er. Und so kommt er bis heute. Wie Jesus kommt. Zweitens, wenn Jesus will. Jetzt geht's um die Lösung der konkreten Not. Weil was geschieht jetzt weiter? Wenn Jesus will. Klasse, der Petrus. Der Petrus hat genau zugehört. Schau auf mich. Ich bin. Jesus steht hier als der Gott, als der Kyrios. Jetzt geschieht Göttliches. Und jetzt packt der Petrus zu, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er nimmt Jesus ernst, ganz ernst, gerade in dieser Situation. Das ist Jesus ist immer noch größer. Und er traut ihm jetzt das zu. Beachten wir, die Situation ist noch genau die gleiche. Das Boot schaukelt und droht jeden Augenblick umzukippen. Ich versuche mir vorzustellen, wie Jesus da auf den Wellenkämmen steht und in den Wellentälern. Meine Fantasie reicht gar nicht aus. Ist genau noch das Gleiche, aber jetzt fasst ein Petrus Vertrauen. Wenn der da ist und wie er da ist, jetzt ist die Situation nicht mehr zum Untergang. Sondern jetzt wird sich's wenden. Und ein zweites, er sieht das nicht nur als eine Machtdemonstration Jesu, sondern was Jesus kann, das will er mir auch ermöglichen. Jesus sagt einmal, ihr werdet größere Taten tun als ich. Petrus staunt Jesus nicht nur an in seiner Kraft, sondern er will diese Kraft Jesu, diese Macht Jesu für sich selber nehmen. Für sich selber nehmen. Wo Jesus da ist er für mich da. Da eröffnet er mir Möglichkeiten. Da kann er völlig Neues machen. Völlig Neues. Jesus sagt, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Stellt euch das mal vor. Also ich hätte mich in die letzte Ecke verkrochen und mich angeklammert und sagt, bindet mich fest, dann gehe ich mit dem Boot halt unter und hätte gewartet, was macht Jesus jetzt? Und der Petrus sagt, wenn du so über der Situation stehst, du bist größer, dann will ich mit dir auch größer sein. Stell mich ganz zu dir. Solches Zutrauen fassen. Solches Zutrauen. Und er tut sogar. Ich habe in den letzten Jahren einige Erlebnisse, einige Berichte aus Indien niedergeschrieben, so manchem Büchlein. Und ich werde immer wieder gefragt, die erste Frage, ja, ist das wahr? Ich stehe dafür ein. Ja, so war das. Und dann die zweite Frage, ja, kann das auch bei uns sein? Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Jesus hat eine ungeheure Macht und er tritt an gegen diese zerstörenden Mächte, Krankheit, Unglück, Not in unserer Welt, aber er stülpt's uns nicht über. Ich sage noch einmal, das ist ein ganz großer Unterschied. Ich möchte jetzt nicht hier kritisieren, aber es ist so. Wenn jetzt nachher die Stunde aus ist, dann begrüßen wir uns noch einmal untereinander, freuen uns, dass wir einander sehen und dann gehen wir auseinander, die einen zum gemütlichen Sonntagskaffee, andere zum Spaziergang, was jeder Einzelne noch vorhat. Wenn wir in Indien so als Gemeinde versammelt sind und es wird das Schlussamen gesprochen, dann ist der Gottesdienst noch lange nicht zu Ende. Sondern stehen einige Gemeindeälteste, einschließlich des Predigers, die stehen da und dann kommen die Menschen oft in langen Schlangen und dann sagen sie ihre Notsituation. Und dann sagen sie, bitte betet mit mir. Dann nimmt eben dieser Mann meine Hand und legt sie hier hin und sagt, da sitzt bei mir der Schmerz, bete über mir, dass Gott mir helfen kann und helfen will. Das dauert oft länger als der ganze Gottesdienst. Das ist so gewohnt. Die Menschen dort, die haben dieses kindliche Vertrauen. Und Jesus handelt. Jesus handelt. Sie hätten keine andere Möglichkeit, mit ihrer Krankheit fertig zu werden. Wer in irgendeinem Dschungeldorf in Indien Blinddarm bekommt, ist menschlich gesehen zum Tod verurteilt. Oder es wird über ihm gebetet und Jesus heilt ohne Operation. Die Kraft Jesu Christi, die wird nicht aufgezwungen, sondern er handelt auf kindliches Vertrauen hin. So erlebt's der Petrus. Dann befiehl mir, dass ich zu dir komme. Und er stieg aus dem Boot. Noch einmal, schaukelt noch gewaltig, riesig. Noch sind sie alle seekrank. Aber der Petrus, der steigt aus dem Boot und geht hin zu Jesus. Er verlässt die letzte Sicherung. Weil das ist das Boot, was ihn vor dem Nass noch schützt. Eigentlich könnte man übertragen sagen, wir Christen sind Leute, die sind eigentlich ausgestiegen aus dem Boot und gehen mit Jesus. Und so geschieht Gewaltiges, so geschieht Wunderbares, so geschieht Rettung. Es gibt manche Situationen, steig aus deinem Boot, vertrau Jesus, nimm ihn bei Wort, pack zu. Wie heißt in diesem Refrain, ach, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Steig aus deinem Boot und vertrau ihm das einmal an. Herr, jetzt bin ich zweimal lang in Behandlung gewesen. Was haben Sie mir nicht alles gesagt und meine Seele ist so dunkel. Ich leg dir das jetzt alles hin und nehm dich beim Wort. Dass du sagst, die auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude. Steig aus deinem Boot. Jesus will das. So wächst unser Glaube. Ich kann nur, wenn ich einen hätte, tief den Hut ziehen vom Petrus. Menschenskinder, ich wäre nicht raus. Ich kann mir's nicht vorstellen. Ich bin wasserscheu. Ich wäre nicht raus. Es hat mich schon im Alten Testament immer unwahrscheinlich bewegt, wenn da die Israeliten durchs Rote Meer gezogen sind, links und rechts riesige Wasserwände. Also ich wäre als letzter dran. Im Übrigen hätte mich ganz arg interessiert, das wollte ich mal gern. Ich wäre gern dann rein und hätte an der Wassermauer mal hingelangt, ob die flüssig ist. Wasser ist hier in der Bibel immer wieder ein Zeichen des Bedrohlichen. Und der Petrus, der wagt sich mit dem Blick auf Jesus, wagt er sich in das Bedrohliche. Und er steht drüber. Er steht drüber. Es ist kein leichter Weg. Steig aus deinem Boot. Ist kein leichter. Auch beim Petrus wird es schwierig. Als er den starken Wind sah, wie die Wellen angerollt kamen, wie das aufgepeitscht war, und er blies ihn an, er ist jetzt der Gegenkraft direkt ausgesetzt. Da wird es schwierig. Er ist ausgestiegen. Aber jetzt kommt der Angriff. Er ist ausgestiegen und hat gesagt, ich setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus. Er wird in meinem Leben eingreifen, er wird mich durchbringen. Und dann sagt der andere, das ist völlig unvernünftig. Das ist unvernünftig, was du da machst. Das ist lächerlich, das ist blöd. Das tut man nicht. Kürzlich hat uns einer unserer Söhne irgendwas kaputt gemacht. Nicht so teuer, ein Kopierer. Aber immerhin ein paar hundert Euro kommt der andere und sagt, ja, das muss man natürlich reparieren lassen, aber das können Sie ja Ihrer, wie heißt das, Hausratversicherung oder irgendwelche Versicherungen gibt's da. Ja, sage ich, haben wir keine. Was? Drei Kinder, keine Versicherung, sage ich, nee, das ist unvernünftig. Das macht man doch nicht. Was denken Sie, was da kommen kann? Die ist ja jetzt noch billig, aber wenn der, und jetzt wird in einem Schreckensszenarien vors Auge gemalt. Wir haben in unserer Familie, das haben wir miteinander besprochen, an dieser Stelle gesagt, wir wollen anders leben. Wir machen nur die Versicherungen, die man machen muss. Ich kann nicht Auto fahren und sagen, wenn es kracht, wird schon irgendwie hingehen. Das ist mir vorgeschrieben. Das mache ich. Aber alle anderen Versicherungen, die lassen wir weg. Wir wollen an einer Stelle, an dieser Stelle, einfach miteinander zeigen, wir haben Vertrauen, der Herr bringt uns durch. Das ist ein kleiner Schritt aus dem Boot. Ich habe dann noch anderthalb Füße drin, aber immerhin. Immerhin. welche neues Auto gekauft auf Raten und dann sagen die, ja, aber Sie müssen, das geht nicht anders, Sie müssen eine Vollkaskoversicherung machen, bis das abbezahlt ist. Also mache ich's. Kaum war es einigermaßen abbezahlt, habe ich die wieder gekündigt. Eine Woche später bin ich unterwegs mit der Familie und es batscht. Irgend so einer. Aber die Polizei hat gesagt, ich sei so einer, ich sei schuld gewesen. Das glaube ich bis heute noch nicht, aber ist ja egal. Also das Auto war ziemlich gedetscht. Und dann ruft mich ein guter Freund an und sagt, du, ich habe gehört, du hast einen Unfall gehabt. Ja, sage ich, habe ich einen Unfall gehabt. Und da ist auch keine Versicherung, der hat es gewusst. Dann habe ich gesagt, nein, er sagt, stell's in die Werkstatt, ich bezahl's. Herrlich. 2 Wochen später kommen meine Schwiegereltern und sagen, so, wir haben gehört, ihr habt einen Unfall gehabt. Ja, sage ich, wir haben einen Unfall gehabt. Ja, wir haben einen Scheck dabei, wir zahlen das. Ja, sage ich, es ist schon bezahlt. Jetzt haben wir es uns schon vorgenommen, jetzt kriegst du das. Jetzt war es doppelt bezahlt. Der Herr hat mir einen profitablen Gewinn verschafft mit dem Unfall. Da konnten wir deinen Urlaub finanzieren. Steig aus deinem Boot, dass wir es versuchen, in diesen schwierigen Situationen wirklich Gottvertrauen einzuüben. Ich bin heute noch beschämt über mich, wo wir da unterwegs waren im Dschungel, der Singh und ich, nach einer Einweihung einer kleinen Kirche und nachher bringen 3 Männer eine Frau. Sie haben sie praktisch geschleppt und ich habe schon viele Sterbende gesehen. Und der erste Blick hat mir gesagt, diese Frau ist im Sterben. Und die Brüder haben gesagt, ihre Brüder waren das, betet über ihr. Und ich habe so den Singh angeschaut, aber der hat da gar keine Bedenken gehabt. Der hat über diese Frau gebetet, den Herrn eingeladen, handle du an ihr. Und dann sagt er zu mir, und jetzt du? Ich habe gedacht, das kann ich nicht. Die Frau ist in wenigen Stunden tot, ich gebe ihr noch einen Abschiedssegen. So habe ich gebetet. Wir sind dann weitergefahren. Am Abend dieses Tages kamen 2 ihrer Brüder und haben einen Korb mit Geschenken und einen kleinen Sack Reis gebracht als Dank an Gott. Die Frau ist völlig gesund. Jesus kann und handelt. Petrus steigt aus seinem Boot. Es wird schwierig. Jetzt wendet er den Blick ab. Als er aber den starken Wind sah, jetzt schaut er weg von Jesus. Und da beginnt er zu sinken. Wundergeschichten, auch biblische Wundergeschichten, sind nie Heldengeschichten, sondern sind Jesuskraftgeschichten. Jesuskraftgeschichten. Alle Wunder, die er getan hat, alle Krafttaten, alle Hilfen führen dazu, wie heißt es immer wieder, und das Volk entsetzte sich und pries und lobte, wen jetzt? Gott. Jesus hat seine Wunder und Krafttaten ganz eindeutig so getan, dass sie nicht ihn verherrlicht haben, sondern den Vater, von dem er alle Macht hat. Von dem er alle Macht hat. Nicht die Krafttaten und die Wunder, die geschehen unter uns in der Jesusgemeinde, sind gefährlich, sondern wenn man sie missbraucht, wenn da plötzlich Menschen gerühmt werden. Nein, dass wir hier Jesus die Ehre lassen. Du wisst ja, unser Jüngster hat lang mit einer schwierigen Krankheit mit seinen Knochen zu kämpfen gehabt. Wir haben zweimal ganz große Wunder mit ihm erlebt, schon am Anfang, als das rauskam, und wir haben über ihm kindlich gebetet: Herr Jesus, du kannst ganz anders machen. Und als wir ihn in die Klinik bringen wollten, dann zur Operation, hat der Arzt gesagt: Ich weiß nicht, was ist, aber das ist so im Zustand der Besserung, wir brauchen nicht operieren, wir warten ab. Er musste dann später operiert werden, und dann gab es so viele Auflagen, er darf den Fuß nicht belassen, was weiß ich alles. Und wir waren im Urlaub, und dann hüpft der Kerl mit seiner Schiene darum. Es war zum Stein erweichen. Und dann kommen die anderen und sagen: Was sollen wir denn aber machen mit dem Thomas? Und ich sage zu meiner Frau: Komm, wir beten. Wir haben da am Strand gesagt: Herr Jesus, was machen wir? Und mir war es plötzlich so, ich habe gesagt: Schnallt ihm das Ding ab. Er soll aber nicht so arg drauf tappen. Wieder drei Viertel ausgestiegen aus dem Boot. Und der Thomas hat diese Gehhilfe abgeschnallt. Und in diesen 14 Tagen, da ist er plötzlich gesprungen. Was hatten wir Bedenken? Wir mussten dann gleich zum Professor, zum Arzt. Und haben ihn vorgestellt, und der untersucht ihn und sagt: Einwandfrei. Einwandfrei. Und dann lässt er sich erzählen, und dann sagt er zu mir: Sie haben genau das Richtige getan. Dann habe ich gesagt: Nee, das stimmt nicht. Ich habe nicht genau das Richtige getan. Wir haben gebetet, und der Herr hat so eingegriffen. Es hat mir einen Stich gegeben. Seine Antwort war: Oh, wenn ich doch auch so sagen könnte, meine Mutter konnte das. Jesus greift ein. Das ist unser drittes, weil Jesus rettet. Jetzt geschieht das größte Wunder. Jetzt geschieht das größte Wunder. Stellt euch vor, sind schon zwei gewaltige geschehen, die, das hat von uns noch nie jemand gesehen. Das erste, Jesus geht auf dem Wasser. Und das zweite, der Petrus auch. Also schon das allein wäre es wert, festgehalten zu werden. Und jetzt geschieht das Entscheidende. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Sogleich streckte er seine Hand aus. Er griff ihn und hält ihn bei sich. Es geht jetzt nicht um ein Schaulaufen auf dem See Genezareth. Wer kann länger auf dem Wasser bleiben? Sondern es geht um diese Situation, dass ein Petrus untergeht und Jesus greift ihn. Er rettet ihn vom sicheren Tod. Vom sicheren Tod. Der Petrus wäre hinuntergerauscht wie ein Stein. Das ist ja das Komische. Die meisten Fischer können nicht schwimmen. Können nicht schwimmen. Die sind nur das Boot gewohnt. Mit dem sind sie auf dem Wasser, aber selber nichts. Das ist das Evangelium. Die Wunder sind hilfreich und stärkend. Das sind sie. Aber die Rettung ist nötig. Darf ich es noch so sagen? Für die 70, 80 Jahre, die wir nach biblischer Maßgabe leben, unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Für diese 70, 80 Jahre sind Wunder hilfreich. Sind hilfreich. Sind gute Stützen, wenn ich in Krankheiten sein Eingreifen erlebe, wenn ich erlebe, wie er Situationen für mich wieder öffnet, wie Jesus ganz direkte Hilfe gibt, aber für die Ewigkeit braucht es ein viel größeres Wunder. Da braucht es seine Rettungstat. Wir haben einen Herrn, der vom Tode errettet. Das erlebt Petrus hier. Ich möchte es noch einmal so sagen, wenn du bei allen Krankheiten, bei allen Schwierigkeiten, die in deinem Leben da sind, jedes Mal ein Wunder erleben würdest, dass Jesus dich herauszieht, dass sich die Situation schlagartig ändert, das macht die 70, 80 Jahre schon erträglicher. Aber das sagt noch nichts über deine Ewigkeit aus. Wunder sind eigentlich Hindränger zu Jesus. Herr, wenn du schon in dieser Zeit so viel Kraft hast und mir das so zeigst, ich vertraue dir umfassend, du hast die Kraft, mein Leben zum Ziel zu bringen, mich zu dir in die Ewigkeit zu nehmen. Es erstaunt eigentlich, wie Jesus den Petrus jetzt anspricht. Ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass er sagt, Mensch, Petrus, du bist ein Kerle. Das schau, alle anderen 11, da hocken sie im Boot und du bist raus. Es ist jetzt zwar ein bisschen schief gegangen, aber du bist schon klasse. Und was sagt er zum Petrus? Du Kleingläubiger. Du Kleingläubiger. Außer ihm hat doch keiner sich rausgetraut. Er ist der einzige Mensch, von dem ich weiß, dass er je auf dem Wasser gegangen ist. Du Kleingläubiger, er traut Jesus viel, aber nicht alles zu. Du bist ausgestiegen aus dem Boot. Jetzt greif auch diese Hand. Es geht nicht um einen großen Glauben in dem Sinn, ich habe einen großen Glauben, sondern es geht um ein festes Zugreifen. Herr Jesus, ich traue dir. Ich traue dir. Selbst wenn du die Situation nicht veränderst, und sie ist bis dahin nicht verändert, noch toben die Wellen. Aber deine Hand hält mich. Ich greif zu, ich lass dich nicht los. Auch wenn das über Jahre geht und diese Schwärze und Depression immer wieder kommt und sie fragt dann und sagt, will Jesus an mir nicht handeln? Er sagt einmal zu einer Gemeinde, du hast eine kleine Kraft. Das gibt's. Das gibt's. Gilt für manchen unter uns. Du hast eine kleine Kraft, aber eines hast du getan, du hast mein Wort bewahrt. Das ist das größte Wunder, dass in uns solches Vertrauen gewirkt ist, auch und gerade in den Wellen, auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht. Und jetzt spricht der Wille. Du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein Seligende und ewiglich. Weil wir einen Herrn haben, der größer ist, viel umfassender, einen viel weiteren Weg für uns hat als 70 oder 80 Jahre. Er hat unsere Ewigkeit im Blick. Das ist das Evangelium. Ganz knapp nebeneinander, sogleich ergriff er ihn
und riss ihn heraus.
Und so wird er uns aus den letzten Wellen reißen. Aus den letzten. Wer immer nur, vorsichtig gesagt, wer immer auf Wunder setzt, der will eigentlich nicht sterben. Er will nicht sterben. Wir Christen werden aber zubereitet für die Ewigkeit. Wie hat dieser Mann gesagt, sehr frommer Mann, als sie gesagt haben, das ist ja schlimm, du bist noch nicht so alt und jetzt liegst du im Sterben, dann hat er gesagt, nee, ihr müsst mich nicht trösten, ich gehe jetzt aus dem Land der Sterbenden in das Land der Lebenden. Amen. Herr Jesus, darüber beten wir dich an. Was da in deinem Wort steht, was uns Linien gibt für unser Leben, du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir danken dir, dass du deine Macht immer wieder ganz direkt für uns einsetzt. Und wir genieren uns, wir sind betrübt, dass wir oft so lang im Boot hocken bleiben und uns nicht trauen, dich anzurufen, dich zur Hilfe zu nehmen. Wir danken dir für diese Ermutigung, die du uns immer wieder sagen lässt, du hast die Macht. Wir loben dich darüber, dass du allmächtig bist und dass selbst die niederreißende Kraft des Todes an dir scheitert. Du greifst uns bei der Hand und führst uns zu dir. Du bringst uns in deine Ewigkeit. Danke, wir loben dich. Amen.